wird es vielleicht ein bisschen nach vorkommen, dass wir das vielleicht das eine oder andere Mal auch in ein Zwiegespräch verwandeln können.
Da können wir uns trotz Scheinwerfer sogar in die Augen schauen, zumindest einmal mal nach vorne.
Also wir sind sowieso behindert, weil uns strahlen die Scheinwerfer an und mit meiner Brille blendet das natürlich ganz fürchterlich und ist nicht besonders angenehm. Vielleicht einmal so zur Einleitung. Privacy Week hat gestern begonnen, ich habe gestern den Einführungsvortrag gehört und schon etwas gelernt. Was sehen wir? Viele von euch werden das kennen. Das sind drei Striche, die eigentlich genau genommen gleich lang sind. Das Interessante daran ist, das ist entdeckt worden ungefähr um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts, also etwa 1900 oder 1898. Im Jahr 2012 oder 2002 hat jemand, der sich mit dieser Materie beschäftigt hat, einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen, wobei derjenige, der sich damit beschäftigt hat, kein Geschichteldrucker aus der Ökonomie ist, sondern ein Neurowissenschaftler ist, der festgestellt hat, es gibt eigentlich zwei Systeme des Denkens, nämlich das eine, das sozusagen sofort und schnell und vorurteilsfrei funktioniert, das andere, das anstrengend ist, das wirklich Beschäftigen mit der Materie beinhaltet. Und wenn wir das Bild vergleichen, das haben wir sehr rasch mit der Antwort. Wenn wir auf der anderen Seite eine Frage stellen wie 136 mal 98, dann wissen wir ganz genau, dass wir dazu beginnen nachzudenken. Das sind die Dinge, gegen die wir uns innerlich wehren, weil sie anstrengend sind und Energie erfordern. In dem Sinn ist das, was wir hier machen, bewegt sich im zweiten Teil dieses Denkmusters. Das heißt, es ist anstrengend, es erfordert Energie, deshalb auch die Bitte nahe zu kommen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn etwas, was wir sagen, für euch unklar ist, zu schnell ist, bitte unterbrecht uns. Wir haben ein Konzept, es ist da, da finden wir wieder hinein. Und auch wenn wir nicht den gesamten vorbereiteten Themenbereich durchbringen, glaube ich, dass wichtig ist, dass wir etwas vermitteln, nämlich dass das Denken in der zweiten Denkebene durchaus was Interessantes ist, etwas ist, was auch Lust und Lustgewinn verursachen kann, weil es Wissen verursacht, bewirkt, weil es Ergebnisse bringt, die für einen als Person wichtig sind. Ja, Auslöser war eigentlich im Sommer dieses Jahres Fotos dieser Art, wo sehr heftig diskutiert wurde in der Öffentlichkeit, wo aus meiner Sicht eine schnelle Entscheidung ganz klar ist, das, was die junge Dame da macht, ist Unrecht, was ihr da passiert, nicht das, was sie getan hat, das, was ihr da passiert, ist Unrecht. Und ich habe gemeinsam mit dem Christoph dann entschieden, wir wollen der Sache etwas tiefer auf den Grund gehen. Sie war Streik, Kapitänin verhaftet, Schiff beschlagnahmt, die Schlagzeilen kennen wir. Christoph Scholl, Jurist, Datenschutzexperte, in vielen Bereichen, wo es um Privatsphärenschutz, Grundrechte, Datenschutz wichtig ist, sehr aktiv. Unter anderem Gründungsmitglied des AK Fora, das ist die Organisation, die es geschafft hat, die Massenüberwachung, Vorratsdatenspeicherung wegzubringen und Gründungsmitglied von NOIB EU, also Not Our Business. Das ist die Organisation, die den Datenschutz versucht zu erstrecken, nicht nur gegen Behörden, also durchzusetzen, nicht nur gegenüber Behörden, sondern auch gegenüber den großen internationalen Konzernen.
Ja, der Herbert ist ein altes Urgestein des Chaos Computer Club in Wien, des C3W, schon in den allerersten Gründungszeiten des CCC selber schon lange dabei, sehr aktiv, damals schon vor 10 Jahren beginnend, damals in der Vorarbeit zur Anfechtung der Vorratsdatenspeicherung, seither eben vielfach aktiv, unter anderem auch Co-Autor unseres, wir haben das genannt, Handbuch zur Evaluation der Antiterrorgesetze, kurz HEAT, dazu, und wir dürfen diesen kleinen Parallelslalom der Menschenrechte schon seit ein paar Jahren immer wieder gemeinsam machen, und es ist immer wieder was Neues. Deswegen ist es sozusagen eingespielt und auch immer wieder neu. Ich kann nur bekräftigen, bitte fragt zu uns jederzeit, uns ist wichtiger, irgendwo was wegzulassen und dafür ein Äußerl mehr Verständnis erzeugt zu haben. Ich möchte nur dazu sagen, ich bin eigentlich ein gebürtiger Techniker und Nerd als allererstes einmal, und das mit der Juristerei ist erst viel später dazukommen. Also.
Gut, noch einmal zur Einstimmung. Wegen, auch der funktioniert nicht.
Na gut, dann gehen wir das weg.
Gut, also ich versuche ein Mikrofon zu verwenden. Zur Einstimmung einmal ganz einfach, in welcher Welt leben wir, damit wir uns nicht mit irgendwelchen Detailproblemen, ob man geschwind oder langsam irgendwo ein Business anmelden kann, bewegen. Es sterben jährlich 9 Millionen Menschen allein durch Umweltsünden, weil sie kein sauberes Wasser haben, weil sie keinen Zugang zu Toiletten haben etc. Schadstoffe, Luft, Krankheitserreger, die vermeidbar wären. Alle 2,5 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Es gibt Menschen, die bezeichnen das zu Recht meiner Meinung nach als Mord. Wir haben die Möglichkeit, für 12 Milliarden Menschen Nahrungsmittel zu erzeugen. Wir haben derzeit 8 Milliarden Menschen. Das heißt, es wäre genug da für alle. Es ist nicht genug da für den Reichtum und die Gier einiger weniger. Gandhi. In Österreich sind 1,5 Millionen Menschen von Armut bedroht, also das ist für 8 Millionen Bevölkerung ein ganz beträchtlicher Teil, die an der Untergrenze leben, das heißt, sie können sich nicht leisten, auf Urlaub zu fahren, sie können sich nicht leisten, sich möglicherweise einen Tag oder eine Woche freizunehmen, um zu Veranstaltungen dieser Art zu kommen, sie wissen nicht, wo sie den nächsten defekten Eiskasten ersetzen etc. Also das zu den Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen heißen Nettohaushaltseinkommen 1.200 Euro oder weniger für Alleinstehende. In der Eurozone, das heißt in dem Bereich Europas, der eigentlich mit zum reichsten Teil der Welt gehört, in dem mit Euro bezahlt wird, gibt es eine Jugendarbeitslosigkeit von knapp 19%. Das heißt, 19% der Jugendlichen haben keinen Job, das heißt, sie sind aus der Gesellschaft mehr oder weniger an den Rand gedrängt. Das sind die Rahmenbedingungen, über die wir sprechen. Also wir sind nicht unbedingt in der Superwelt, wo alles toll und einfach ist, sondern wir sind in einer Welt, wo es viel Raum für Improvement gibt. Verteilung von Reichtum weltweit, für Österreich haben wir es gesagt, schaut so aus, die linken 9 Spalten sind nicht leer, aber der rechteste ist der Balken, wo ein Zehntel der Weltbevölkerung 86% des Wohlstands, des Reichtums der Welt besitzen und alle anderen dann verteilen sich so, dass man also an der Linie entlang so gut wie nicht sitzt. Ich glaube, dass das eine Situation ist, die durchaus einer Verbesserung bedarf, damit es zumindest einen einigermaßen linearen Verlauf bekommt. Also das sind die Rahmenbedingungen. Menschenrechte und Grundrechte spielen damit natürlich eine ganz wesentliche Rolle, nämlich wie kommt es dazu, dass wir überhaupt Menschenrechte haben? Wie gehen wir damit um? Warum wissen wir, dass wir eigentlich Menschenrechte, Grundrechte ausbreiten müssen für 8 Milliarden Menschen und nicht nur für ein paar wenige Reiche? Frühe Ansätze dazu. Jetzt versuchen wir die Geschichte aufzurollen. Also wir wissen, im Mittelalter, bis ins Mittelalter war es so, dass also jede Ordnung, jede gesellschaftliche Ordnung eine von Gott gegebene war, wo der Gott den Kaiser erlaubt hat, sozusagen an seiner Stelle die Welt zu regieren und alle Menschen haben zum Kaiser als Stellvertreter Gottes aufgeschaut. Wir wissen, die Situationen, Umschreibungen davor waren etwas anders, aber waren ähnlich. Abgeleitet daraus hat man dann, dass man Sklaven halten konnte oder dass gegebenenfalls die Menschen, die am Land gelebt haben, Teil des Landes waren, auf dem sie gelebt haben und dazugehört haben und dort hin und her verkauft, verschenkt, vererbt wurden. Man hat Kriege darum geführt, wer welches Land besitzt und welche Menschen dafür besitzt. Und irgendwann einmal so in der Zeit um 1600 sind dann ein paar komische Leute aufgestanden und haben gesagt, eigentlich sollte das so nicht sein. Schon in der Bibel steht eigentlich, alle Menschen sind gleich. Versuchen wir doch, das einmal wirklich umzusetzen und anzuwenden. Und der Thomas Hobbes hat damals gesagt, jeder Mensch im Naturzustand hat ein Selbsterhaltungsrecht, das heißt, er ist nicht abhängig davon, ob der Vorgesetzte sein Kaiser, sein Graf oder sein Fürst ihm Gutes will oder nicht, sondern er hat von sich aus das Recht, sich selbst zu erhalten. Das hat dann John Locke etwas später noch erweitert und hat gesagt, eigentlich hat der Staat die Naturrechte, also dieses Selbsterhaltungsrecht des Menschen zu sichern, ansonsten er seine Legitimation verliert, das heißt, ansonsten verliert der Staat die Legitimation als Staat und alles, was da so einen hierarchischen Überbau drüber steht, genauso. Montesquieu hat dann Die beiden haben die Begriffe Gesetzgebung und Verwaltung, legislative, exekutive geprägt, wo sie gesagt haben, der Gesetzgeber und der Verwalter sind zwei unterschiedliche Instanzen. Der eine ist derjenige, der Rahmengesetze und Bedingungen zu schaffen hat, und die Exekutive hat diese dann auszuführen und hat sich an den Rahmen der Gesetze zu halten.
Was man sich hier vielleicht vorstellen, viele haben in der Schule gelernt, der Montesquieu hat die Gewaltenteilung erfunden, stimmt eben so nicht ganz, weil der Locke eigentlich der Erste war, der diese Teilung überhaupt macht, und um sich das plastisch vorzustellen, der Montesquieu pflegte, mit so einer riesengroßen Kiste durch Europa zu reisen und hat alles eingesammelt, was ihm spannend vorkommen ist. Und irgendwann hat er von John Locke die Two Treaties of Government gefunden, eine eben wichtige Schrift, wo er dieses Konzept einer Gewaltenteilung nimmt, und da hat er dann noch gesagt, und da gehört außerdem dazu, dass wir jetzt noch eine Rechtsprechung haben, die von diesen anderen beiden sozusagen getrennt sind. Und heute sehen wir, wie wichtig das ist, weil faktisch fast nur auf der Ebene die Gewaltenteilung eigentlich wirklich funktioniert. Nämlich zwischen der Gerichtsbarkeit und den anderen Gewalten, schwierig zwischen Exekutive und Legislative, wie wir das im Moment erleben in der Parteiendemokratie, ist faktisch relativ wenig Teilung der Gewalten.
Ja, also wenn wir uns die Realität anschauen, dann sehen wir, dass Gesetze nicht vom Parlament gemacht werden in Österreich, dass Gesetze nicht vom Parlament gemacht werden auf der EU-Ebene, sondern dass Parlamente vom Verwaltungsapparat, vom Beamtenapparat, also von der Exekutive vorbereitet werden, und in den meisten Fällen das Parlament, also auf der EU-Ebene darf das Parlament ja nur zustimmen. Auf der österreichischen Ebene dürfte das Parlament auch formal eigene Gesetzesinitiativen einbringen, aber weniger als 10% der Gesetze, die bei uns beschlossen werden, werden tatsächlich von der Legislative erstellt und von dort eingebracht. Das heißt, das sind Probleme, die auch heute aktuell sind und die zum Grundverständnis auch, warum bestimmte Dinge dermaßen schieflaufen, notwendig sind, und warum, wer vorher dabei war, wird die Diskussion vielleicht gehört haben, es eigentlich notwendig ist, von der Politik, von der Verwaltung, vom Staat insgesamt diese Grundrechte einzufordern. Gut, weiter in der Geschichte. 1712 wurde Jean-Jacques Rousseau geboren. Er hat gesagt, die Freiheit ist die Grundlage des Menschseins. Das heißt, er diesen Freiheitsbegriff als erster versucht hat zu prägen und auszuformulieren. Es sagt natürliche, bürgerliche und sittliche Freiheit, und sagt, Menschen ohne diese Freiheit sind eigentlich undenkbar, und der Staat muss diese Freiheiten garantieren. Wirklich frei sei der Mensch aber erst dann, wenn er bereit ist, sich an selbstgegebene Gesetze zu halten. Das heißt, gleichzeitig die moralische Forderung, diese Freiheit von selbst zu begrenzen, zu erkennen, wie weit ich in meiner Freiheit gehen kann und wo die Grenzen meiner Freiheit sind.
Sagst du was zu Kant? Ja, also das Wichtigste ist vor allem, dass der Kant damit immer sozusagen die gleiche Freiheit aller eben adressiert, obwohl man fairerweise an der Stelle immer dazu sagen muss, das war ein Kind seiner Zeit, gemeint hat er tatsächlich das männliche Bildungs- und Besitzbürgertum damals aus seiner Warte. Trotzdem hat er die Schriften Gott sei Dank so formuliert, dass sie heute abstrahiert genauso für Männer und Frauen und so weiter gelten. Das Wichtige ist, er hat es natürlich philosophisch über hunderte von Seiten runtergebrochen, aber am Ende steht, wenn es darum geht zu fragen, was ist die Würde des Menschen und was heißt diese gleiche Freiheit aller, gibt es eine ganz einfache Formel, die der Kant hat in den kategorischen Imperativ genannt und in drei verschiedene Formulierungen präsentiert. Es gibt einen einfachen Volksmund dazu. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Der Kant sagt immer, handle so, dass dein eigenes Handeln stets zur allgemeinen Maxime erklärt werden kann. Aber es ist genau das, und dieses Respektieren sozusagen der gleichen Freiheit des anderen, und das vor allem in den Konzepten, das macht aus, was wir heute als die Würde des Menschen sozusagen bezeichnen. Ja? Und die kommt nämlich nicht, weil sie irgendein Gesetz garantiert, sondern die kommt deswegen, weil wir Menschen sind und das durch die Vernunft erkennen können, dass wir schon deswegen diese Würde haben, und sozusagen wer dort daran rütteln will, der muss einmal mindestens ein Gesetz dazu haben, und das muss nach vielen anderen Kriterien entsprechend dazu kommen.
Ja, und Kant formuliert dann auch den Begriff des Rechtsstaats, nämlich des Staates, der aufgrund von Gesetzen agiert, und sagt, der Rechtsstaat erhält seine Berechtigung aus der Sicherung der Freiheit seiner Bürger. Das heißt, die Zuschreibung, der Staat hat die Aufgabe, die Freiheit der Bürger zu sichern, als erster Grundsatz. Und wenn heute jemand von europäischen Grundwerten spricht, verstehe ich das darunter. Und ich glaube, wir sollten uns bewusst sein, dass diese Anforderung eigentlich eine hochqualitative ist, eine hochwertige ist, auch aus ethisch-moralischer Sicht, der wir zu folgen haben und die wir einzufordern haben.
Zum Kant noch als letztes, weil der für uns so wichtig ist, gerade auch im Recht und diese Würde des Menschen, da gibt es auch die dritte Ausprägung, ist die sogenannte Selbstzweckformel. Der heißt eben, wenn der Mensch nicht mehr Zweck an sich selbst genug ist, sondern nur mehr Mittel zum Zweck, dann ist seine Würde verletzt. Da darf ich an den netten Spruch erinnern, wann immer im Internet etwas gratis ist, muss ich mich fragen, bin ich noch der Kunde oder schon das Produkt? Da kann man in diese Richtung weiterdenken.
Gut, eine kurze Darstellung. Menschenrechte, also das sind Schwerpunkte dieser Entwicklung. Also wir sehen, dieser Entwicklungsprozess ist ein Prozess, wo einer auf den Schultern des anderen steht und nicht irgendwer der große Guru ist, der alles erfunden hat und alle anderen gibt es nicht, sondern jeder einzelne davon ist dann ein Zwerg auf den Schultern von Riesen, wie die saubere Formulierung dazu eigentlich heißen müsste. Das gilt heute, wenn wir die Themen Urheberrecht, Patente und Ähnliches betrachten, müssten wir das ähnlich sehen. Keiner erfindet etwas von selbst, egal ob das eine Literatur ist, ob das ein Bild, eine Grafik ist, ob das eine technische Lösung ist, sondern er setzt auf dem Wissen der Erfahrung und der Kultur auf, die vor ihm geschaffen wurde. Zum Grundverständnis. Aber wir sehen hier einen ablaufenden Prozess über etwas mehr als 200 Jahre, an den Farben zu erkennen, in welchem Teil der Welt gerade Aktivitäten waren. Wir sehen da Schwerpunkte drinnen, das heißt, es ist kein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, sondern immer wieder etwas mit Höhenpunkten, danach geht es wieder runter, danach gibt es den nächsten Höhepunkt. Also dieser das Verständnis als historischer Prozess hilft uns sicher im Grundverständnis und im Umgehen mit diesen Fragen weiter. Ein Punkt, der dann außerhalb Europas ist, ist 1776 die Virginia Declaration of Rights, also das erste Mal, dass eine grundsätzliche Menschenrechtserklärung als Staatsgrundgesetz sozusagen versucht wird, wobei das noch nicht die amerikanische Verfassung ist, sondern die Vorstufe dazu. Alle Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhängig. Alle Macht ruht im Volke und leitet sich folglich von ihm her. Man muss die Rahmenbedingungen dazu sagen, die Männer, die das geschrieben haben, waren Plantagenbesitzer in den Vereinigten Staaten, zu einer Zeit, wo Sklaverei etwas Selbstverständliches war, wo farbige Menschen nicht zu den Menschen gezählt haben, aber vom Grundansatz her ist das etwas, was heute noch gilt und wo wir heute wissen, es gilt nicht nur für die paar hundert oder paar tausend Plantagenbesitzer, sondern es gilt natürlich für 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Die Virginia Declaration of Rights wollen wir nicht in den einzelnen Punkten durchgehen, sondern nur zu wissen, es gibt das. Zwei Jahre später, 1788, tritt die Verfassung der Vereinigten Staaten in Kraft. Ursprünglich waren das 7 Artikel, in der Zwischenzeit sind 27 Artikel. Das heißt, die Grundsätze gelten immer noch, wurden laufend erweitert. Diese Bill of Rights im September 1789 beschlossen, im gleichen Jahr, wo in Europa die Französische Revolution stattgefunden hat, fußt auf ähnlichen philosophischen und philosophischen und juristischen Grundlagen und sagt die Verfassung der was anzumerken ist, ist die älteste republikanische Verfassung der Welt, das heißt die älteste Verfassung, die nicht davon ausgeht, dass es über dem Parlament, über der Regierung noch irgendeinen Kaiser, König, Monarchen oder Ähnliches gibt.
Was bis heute interessant ist zur amerikanischen Verfassung, weil das ja nicht losgelöst ist von der europäischen Entwicklung, ist, dass das eine sogenannte frühkonstitutionelle Verfassung ist. Das heißt, es ist noch immer dieses Bild, es gibt sozusagen einen sehr, sehr mächtigen König oder Kaiser und der ist jetzt aber eben verfasst. Der ist nicht mehr völlig frei von Gottes Gnaden zu entscheiden, sondern der soll jetzt, wenn man so will, ans Zaumzeug gelegt werden und Zügel bekommen und so weiter. Ja. Und wir sehen aber aus dieser Konzeption, dass deswegen quasi die USA einen sehr, sehr starken Präsidenten haben, der quasi dann in der republikanischen Verfassung eigentlich die Rolle des Königs einnimmt, aber immer noch sehr viele Prärogativen hat, aber von den sogenannten Checks and Balances eben im Zaum gehalten werden soll.
Ja, in Europa war im gleichen Jahr einige Monate vorher, nämlich am 14. Juli, also am 14. Juli, Ausbruch der Französischen Revolution, die dann dazu führt, dass die französische Nationalversammlung die Erklärung der Menschenrechte formuliert, die innerhalb kürzester Zeit auch in deutschsprachigen Übersetzungen vorkommt. Wir haben Originale oder Ausdrücke aus der damaligen Zeit jetzt am Bild. Wesentlich daran, die Vertreter des französischen Volks als Nationalversammlung konstituiert, haben unter der Berücksichtigung, dass Unkenntnis, die Achtlosigkeit oder die Verachtung der Menschenrechte die einzigen Ursachen eines öffentlichen Unglücks und der Verderbtheit der Regierungen sind, beschlossen. Das heißt, die Nationalversammlung geht davon aus, dass prinzipiell, solange Menschenrechte beachtet werden, alles relativ gut ist und eigentlich die Probleme der realen Welt daraus entstehen, dass diese grundlegenden Menschenrechte nicht beachtet werden. Weiterer Satz daraus, die Handlungen der Legislative und jene der Exekutive in jedem Augenblick mit dem Ziel jeder politischen Einrichtung verglichen werden müssen, das heißt genau gegenüber diesen Grundrechten abgeprüft werden müssen. Das war so die Präambel der Erklärung der Menschenrechte, die einzelnen Punkte führen wir dann da auf. Das sind im Wesentlichen, ist in dieser Erklärung der Menschenrechte das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung festgeschrieben. Wobei das Recht auf Sicherheit, muss man aus heutigem Verständnis deutlich präzisieren, das Recht auf Sicherheit 1789 war das Recht auf Sicherheit gegen staatliche Eingriffe gegenüber Unterdrückung durch Obrigkeiten und nicht das Recht auf persönliche Sicherheit. Ich muss gewährleisten, dass wenn ich bei Grün über Straßen gehe, kein Auto daher kommt.
Und das ist bis heute so geblieben, weil heute ist es aktuell, zum Beispiel im Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der die Überschrift trägt, das Recht auf Freiheit und Sicherheit, wo in der politischen Debatte immer wieder herangezogen wird, sozusagen, ja, da gibt es ein Recht auf Sicherheit, und die völlig übersehen, die Politiker, die sich dann oft überhaupt nicht auskennen mit dem, dass das Recht auf Sicherheit eben bedeutet, eine Sicherheit vor willkürlicher Freiheitsentziehung durch den Staat. Ja. Also diese Sicherheit ist damit gemeint und nicht die allumfassende Sicherheit vor Terroranschlägen oder ähnlich.
Ja, wichtig ist der Ursprung jeder Souveränität, die ihrem Wesen nach beim Volke. Keine Körperschaft und kein Einzelner kann eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihm ausgeht, also vom Volk ausgeht. Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet. Wir haben das vorher bei Kant gehört, das ist also da wirklich als Gesetzestext festgeschrieben. Das Gesetz darf nur solche Handlungen verbieten, die der Gesellschaft schaden. Alles, was durch das Gesetz nicht verboten ist, darf nicht verhindert werden und niemand kann gezwungen werden zu tun, was es nicht befiehlt.
Wenn man da kurz einen Hinweis machen darf, so spannend das ist in der Grundrechtsentwicklung, bringt uns das, weil das ja vor allem auch in der amerikanischen Verfassungsentwicklung sehr stark so geblieben ist, dieser liberale Ansatz, im Datenschutz zum Beispiel durchaus in gewisse Bedrängnis. Weil dort gibt es in den USA das Prinzip, dem folgend sozusagen, alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt. Und wir haben jetzt sehr starke Gesetze wie die Datenschutzgrundverordnung oder vorher schon die Richtlinie, die das umkehrt und sagt, das Gesetz verbietet jetzt mal grundsätzlich und macht dann viele Möglichkeiten auf, es doch zu erlauben. Ja. Und da kollidieren wir dann manchmal auch. Das ist nicht so einfach.
Ja, wir weisen noch einmal darauf hin, dass das natürlich auch eine zumindest fragwürdige Interpretation der Grundrechte ist, weil es geht um den Absatz da unten, Ursprung jeder Souveränität liegt beim Volke. Kein Einzelner kann Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihm ausgeht, beziehungsweise keiner darf etwas tun, was anderen schadet, was automatisch Missbrauch von Daten verbieten müsste. Und wie wir vorher gesagt haben, Regierungen, Verwaltungen sind aufgefordert, diese Sicherheiten zu gewährleisten. Wir müssen sie einfordern, weil wir haben sie bis heute nicht erreicht. Vielleicht noch ein Hinweis. Wir haben gesagt, Europa, Vereinigte Staaten, etwa zeitgleich grundlegende Menschenrechtserklärungen. Die anglikanische Annäherung geht über Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Die europäische, die französische Annäherung geht über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wer jeweils die Hauptträger dieser Erklärungen waren, dann ist klar, im amerikanischen Bereich waren das die Plantagenbesitzer, die in ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien, also im Sinne der Entkolonialisierung ihre Freiheitsrechte eingefordert und dokumentiert haben. In Frankreich waren das die Paupers, also die armen Menschen, die Revolution gemacht haben, die eine Hungerrevolution gemacht haben und daher natürlich die Frage der Solidarität, der Brüderlichkeit wesentlich stärker im Vordergrund steht. Der Versuch, in diesen Grundrechten festzuschreiben, dass wir gemeinsam agieren müssen, wenn wir etwas erreichen wollen und dass wir gemeinsam diesen Schutz auch durchzusetzen haben. Gut, vielleicht in Österreich, wir machen das also da vielleicht etwas verkürzt und schnell, 1811, 20, 30 Jahre nach der Französischen Revolution gibt es im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch erstmals in der Geschichte Österreichs überhaupt ein Persönlichkeitsrecht aus dem Charakter der Persönlichkeit angeborene Rechte. Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten. Sklaverei, Leibeigenschaft sind verboten.
Zu der Bestimmung ist spannend, da mögen Sie vielleicht manche denken, na, wir schauen uns da rechtsgeschichtlich mehr als 200 Jahre alte Normen an. Ich meine, einerseits ist es deswegen spannend, weil das quasi zu Recht geronnene Philosophie der Aufklärung ist, allein dieser 16 Absatz 1, das auch eigentlich spannend ist, aber das ist jene Norm, ob man es glaubt oder nicht, an der in den letzten 20, 30 Jahren alle neuen, auch technologisch motivierten Fragen von Überwachung, Videoüberwachung, im Nachbarschaftsrecht, im Arbeitsrecht und so weiter, rauf und runter judiziert worden. Das ist sozusagen in all diesen Fällen jene Norm, die der oberste Gerichtshof bei uns ständig halt in Verbindung mit irgendeiner anderen Norm, weil sie eben dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt, die hat an Aktualität nichts eingebüßt.
Ja, also diese fortschrittliche Entwicklung wird eingeprägt, also dazu sagen muss man, in der gleichen Zeit ist gerade Napoleon dabei, Europa zu besetzen und erleidet dann Ende der 10er Jahre eine große Niederlage, führt in der Folge dazu zum Wiener Kongress mit einer Neuaufteilung Europas, nicht in Republiken und Demokratien, sondern unter den Herrschern, die auch vor der Französischen Revolution, also vor diesen revolutionären Phasen an der Macht waren, führt dazu, dass in der Folge wieder die ganzen Staatenbünde wiederhergestellt werden, fürchterliche Repressionen ausgeübt werden und vor allem in den ersten Jahren danach ganz massive Rückschritte in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zum Tragen kommen. Interessant ist, das ist dein Thema, die belgische Revolution.
Interessant ist, dass in der belgischen Revolution dann mit dieser ja auch stärker werdenden Repression, die dort passiert, sich dann eben doch erstmals in Belgien der Konstitutionalismus durchsetzt. Das bedeutet nichts anderes als der König, sozusagen der vorher, der Fürst, der vorher absolut regiert hat und absolut gesagt hat, seine Macht aus Gott, von Gott abgeleitet hat, der soll jetzt plötzlich eine Verfassung kriegen. Der soll jetzt plötzlich ein Schriftstück, an das er sich auch noch halten muss, das seine Macht begrenzt. Und da ist die belgische Verfassung spannend, weil sie sozusagen die erste, in dem Fall sogar durchaus schon hochkonstitutionelle Verfassung ist, die eben sehr viel von Problemen, die wir dann 100, 150 Jahre später oder 200 Jahre später im selben Maß diskutieren, fast 200 Jahre später, die dort aber das erste Mal sozusagen es wirklich, wenn man so will, nach den Vereinigten Staaten auf den Boden schafft und eine echte Verfassung wird.
Ja, vielleicht noch ein Nachtrag, nicht nur in der Französischen Revolution, sondern auch in der belgischen Revolution und Verfassung ist das Recht beschrieben als das Recht des Hommes, also der Männer und nicht unbedingt der gesamten Bevölkerung. Frauenwahlrecht und ähnliche Dinge werden erst viel später ein Thema. Aber das sind historische Entwicklungen, wo die Dinge von der philosophischen Ebene über revolutionäre Umbruchsprozesse sich schrittweise weiterentwickeln und die Grundlage in Teilbereichen liefern für das, wo wir heute stehen, für das, was wir heute als Grundrechtsorganisation in Epicenter Works bei Neub oder im Chaos Computer Club bedroht sehen.
Vielleicht ein ganz interessantes, aber extrem wichtiges Detail, das da fast schon zwischen den Zeilen steckt. Wir haben immer davon geredet, dass die Weltordnung sozusagen von Gott abgeleitet war. Das heißt, natürlich hat da die katholische Kirche entsprechend sehr große Macht gehabt. Und was beim Napoleon manchmal übersehen wird vor dem Wiener Kongress 1815, dass der circa 10 Jahre früher, 1805, militärisch gerade extrem erfolgreich war und sozusagen das Ganze nach Sieg für ihn ausgeschaut hat und zwischendurch effektiv geschafft hat, die Kirche zu enteignen in Europa, ja? Weil er diese ganzen Bistümer, die vorher auch die Kaiserwähler waren, Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier zum Beispiel und so weiter, alle geistigen Bistümer, das heißt Länder, die bis dahin von einem Bischof regiert wurden, ja, da entmachtet er die Kirche, sagt, ihr müsst da jetzt weltliche Fürsten einsetzen, aber nicht mehr die Kirche als Fürsten. Und damit hat er die Machtposition der Kirche so nachhaltig geschwächt. Salzburg war dann 1805 oder 1806 das allerletzte Bistum, das dann verweltlicht wurde, dass auch die Kirche nicht mehr die Macht hatte, diesen Glaubenssatz weiter aufrechtzuerhalten, dass sich alles nur quasi von Gott ableitet.
Vielleicht ein kurzer Überblick, wo es dann 1848 in Europa überall gekracht hat. Die roten Dinge da drauf zeigen nur, das war also tatsächlich eine, zumindest in Zentraleuropa, weitreichende Revolutionsbewegung, die zunächst einmal erfolgreich war und dann aber wieder mit kaiserlichen Truppen und Militär und entsprechend blutig niedergeschlagen wurde. Wesentlich, dass die erste gesamteuropäische Revolutionsbewegung war, die nach dem System Metternich, also nach der Aufteilung im Wiener Kongress, eigentlich versucht hat, das wieder zurückzuführen. Wieder zurück nach Österreich, also 1848 Revolution, Konterrevolution mit Unterdrückungsmaßnahmen. 1862 dann der nächste relevante Schritt, die Dezemberverfassung mit dem Schutz des Hausrechts. Also erstmals ist die eigene Wohnung Schutzbereich und Privatsphäre, als Privatsphäre definiert. 1867 das Staatsgrundgesetz. Und interessant, wichtig zu wissen, das ist in wesentlichen Teilen immer noch in Kraft. Das heißt also 1920 bei der Verfassungsfindung hat man, anders als das nach 45 in Deutschland war, nicht einen Grundrechtekatalog in die Verfassung hineingenommen, sondern hat eigentlich nur Rahmenbedingungen beschrieben und sich im Wesentlichen auf das Staatsgrundgesetz von 1867 zurückgezogen und gesagt, da steht eigentlich eh alles drin und das gilt daher in wesentlichen Teilen immer noch.
Ganz kurz noch dazwischen, spannend war, dass man auch hier sieht, dass diese Entwicklungen, auch diese Rechtsentwicklungen nicht vom Himmel fallen und nicht sozusagen allein nur aus der Feder von Rechtstheoretikern kommen. Da kommen sie zwar meistens zuerst, aber es braucht dann doch im gesellschaftlichen Wandel sozusagen einen Schub. Das sieht man schön im 19. Jahrhundert, 1848 zuerst die Revolution, der Kremsiererentwurf, eine fortschrittliche Verfassungsdebatte wird geführt. Und sobald dann die Reaktion wieder erstarkt und der Kaiser ab 1851 dann wieder absolut reagiert, ja, ist da fertig mit der Debatte. Da kommt überhaupt niemand mehr zum Mitreden. Und das bleibt dann relativ lange so. Und der einzige Grund letztlich, warum dann 1862 das mit den Dezemberpatenten wieder aufgeht und dann 1867 sogar in so ein Staatsgrundgesetz mündet, ist, weil der Kaiser Geld braucht zum Krieg führen. Dem ist gerade in Lombardei und Venetien und so weiter militärisch nicht so gut gelaufen. Der hat Geld gebraucht und die hat er sich von den Ständen, zum Teil vom Besitzbürgertum und so weiter ausleihen müssen. Und da hat er sich dann letztlich wieder Erweiterungen der Rechte im Bereich der Bürger, der bürgerlichen Rechte abtrotzen lassen. Ja, von selber ist das nicht gekommen.
Gut, weiter geht's. Also 1867 Staatsgrundgesetz, die lange Herrschaft von Franz Josef kennen wir aus den Geschichtsbüchern, wird glorifiziert, ist aber ganz sicher keine demokratische Herrschaft gewesen, führt letzten Endes im direkten Weg zum Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918, Zusammenbruch der Monarchie, Kaiser muss abdanken, Österreich, Ungarn, also die große Monarchie, zerfällt in ihre Teilstaaten. Österreich als relativ kleiner Staat bleibt über. Aber das Interessante ist, unmittelbar nach dem Krieg gibt es eine ganze Reihe von relevanten demokratischen Entwicklungen. Wie gesagt, neue Verfassung, es gibt ein Wahlrecht für Frauen in Österreich, erstmalig. Es gibt eine staatliche Arbeitslosenunterstützung. Es gibt das Betriebsrätegesetz, das in der Form europaweit zu der Zeit ziemlich einmalig ist. aber eigentlich nur der Ersatz ist dafür, dass im angrenzenden Ausland, also in Bayern und in Ungarn, zur gleichen Zeit Räterepubliken bestehen. Das heißt, Republiken, wo tatsächlich die Räte vom Volk aus bestimmen, was passiert. Und die abgeschwächte Form dafür in Österreich ist halt der Betriebsrat, der in Teilbereichen bestimmte Mitwirkungsrechte hat. Wir haben das Kollektivvertragsrecht, das heißt das Recht, dass Gruppierungen, Gewerkschaften mit Wirtschaftspartnern Verträge abschließen können, die einzuhalten sind. Wir haben in der Zeit die Einrichtung der vier Kammern, die relevant sind, also Kammern für Arbeiter und Angestellte, Wirtschaftskammer etc. 1933, die Geschichte kann man sich im Detail anschauen, Auflösung des Parlaments, also in einer Übergang in Österreich in eine vorfaschistische Phase, 1938 Besetzung durch Hitler-Deutschland und damit direkter Einbezug in die faschistische deutsche Kriegsmaschinerie, inklusive Zweiter Weltkrieg und dem Chaos, das danach entsteht, Zweite Republik nach 1945, ähnlich wie nach 1918, relativ viele gesetzliche Fortschritte zugunsten breiter Teile der Bevölkerung. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wird in Österreich anerkannt, wobei die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 de facto eine UNO-Resolution ist, ohne direkte Rechtswirkung, aber doch immerhin eine der Schlussfolgerungen aus dem Gräuel des Zweiten Weltkriegs ist. Staatsvertrag Österreich tritt der Europäischen Menschenrechtskonvention bei, internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Zivilpakt, Sozialpakt, also Erweiterungen des ursprünglichen Menschenrechtskatalogs auf Ebene der Vereinten Nationen, auf internationaler Ebene, keine unmittelbare Rechtskraft, wobei diese beiden Teile Zivilpakt und Sozialpakt in Österreich in den Verfassungsrang erhoben werden. Vielleicht weiter, 2000 erste Formulierung der EU-Grundrechtscharta, die 2009 rechtsgültig wird mit dem Gültigwerden des Vertrags von Lissabon. Das heißt also, wenn wir Österreich betrachten, die Erklärung der Menschenrechte, die Grundrechte als ausformulierte Tatsache sind erst seit 2009 in dieser Form verfassungsgültig, was aber auf der anderen Seite eine ganze Reihe von Möglichkeiten mit ermöglicht hat. Zusammenfassend, USA-Verfassung 1789, Erklärung der Menschenrechte beigetreten mit dem Hinweis nachrangig gegenüber der eigenen Verfassung, Europa dem Sozialpakt, Zivilpakt sind die Vereinigten Staaten nicht beigetreten. Europäische Länder insgesamt inklusive der EU sind diesem Sozialpakt, Zivilpakt beigetreten. Gut, da gehen wir drüber.
Da ist viel zum Nachlesen sozusagen auch dabei. Wir haben bewusst ein bisschen mehr mitgegeben, als was wir haben, weil letztlich geht es ja darum, was diese Dinge eigentlich bringen sollen, also was sie auch an Kraft haben. Und ich glaube, das Wichtigste, was man vielleicht an der Folie sehen kann auch, es gibt verschiedene Arten, wie Grundrechte garantiert sind. In aller Regel ist auch möglich, dass da eingegriffen werden darf, aber dann gibt es halt einen Vorbehalt. Und das ist sozusagen auch der Kern von dem, nämlich es gibt einen Rechtfertigungszwang beim Gesetzgeber. Der kann nicht einfach willkürlich eingreifen und den muss man entsprechend einfordern auch, weil ein Eingriff in ein Grundrecht erfordert immer sowohl im Einzelfall als auch eben, wenn der Gesetzgeber Normen schafft, die in Grundrechte eingreifen, dass man diese Verhältnismäßigkeit prüft. Ja, in mehreren Schritten, die ich auch logisch zerlegen kann. Ich muss mir mal anschauen, was ist überhaupt das Ziel? Ja, kein Etikettenschwindel zu machen, sondern sagen, was sind konkrete Ziele und was will man alles erreichen? Und was nicht selbstverständlich ist und viel neuer, ist, dass wir tatsächlich Dimensionen haben der Grundrechte, nicht nur nicht einzugreifen, das war der Ursprung, aus dem die sozusagen kommen, der Staat, insbesondere natürlich die Verwaltung, später dann eben auch der Gesetzgeber, sollen nicht willkürlich in Grundrechte eingreifen, aber darüber hinaus muss der Staat aktiv schützen. Die Europäische Menschenrechtskonvention bringt uns das dann im 20. Jahrhundert in der zweiten Hälfte, dass es Schutzpflichten, Gewährleistungspflichten gibt. Dinge wie eine Verfahrenshilfe zu gewährleisten. Also, dass man jemanden mal einen Rechtsanwalt stellt, der sich keinen leisten kann. Und solches kommt aus eben solchen Gewährleistungspflichten der Grundrechte.
Gut, wir haben also die Wir haben so die großen Köpfe der Vergangenheit gesehen, die die guten Ideen hatten. Wir haben aber auch gesehen, dass die Umsetzung der guten Ideen zumeist sehr blutig und sehr unangenehm für breite Teile der Bevölkerung war. Das waren Revolutionen, das waren Folgen von Kriegen und Ähnliches. Und ich glaube, wir sind heute in einer Situation, wo wir eigentlich davon ausgehen, dass wir so etwas in Zukunft vermeiden wollen, obwohl wir Grundrechte weiter und durchsetzen wollen. Wir haben jetzt einmal so ganz grob über den Block da oben gesprochen. Den Block da unten gibt es natürlich auch noch, die einzelnen Menschen. Darüber sprechen wir am Donnerstag in unserem Vortrag. Also wir werden darauf nicht näher eingehen im Moment. Aber wir kommen zurück zu der Frage, ist das Retten Schiefbrüchiger strafbar? Kann das überhaupt strafbar sein? Gibt ein paar Statistiken dazu. Der wesentliche Punkt ist, die Anzahl der geretteten Schiefbrüchigen waren ungefähr 121.000. Wenn wir uns vor Augen halten, dass ein wesentlicher Teil dieser Menschen ertrunken, ersoffen wäre im Mittelmeer, wenn sie nicht gerettet worden wären, dann kann man sagen, das entspricht, ist deutlich mehr als die Anzahl der Einwohner von Klagenfurt. Jemand, der sagt, man soll diese Menschenleben nicht retten, ist für mich unwürdig.
Vielleicht kann man es auch vom Rechtlichen ins Literarische überführen. Der Bert Brecht hat seinerzeit einmal gesagt, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ja, das ist, was sich die Carola Rakete, glaube ich, zu Herzen genommen hat, als sie davor stand, dass sie sozusagen von den italienischen Polizeibehörden verhaftet wird dazu. Das internationale Recht war jedenfalls ohne jeden Zweifel auf ihrer Seite.
Carola Rakete hat es so formuliert, ich habe eine weiße Hautfarbe, ich bin in ein reiches Land geboren worden, ich habe den richtigen Reisepass, ich durfte 3 Universitäten besuchen und hatte mit 23 Jahren meinen Abschluss. Ich spüre eine moralische Verpflichtung, denjenigen Menschen zu helfen, die nicht meine Voraussetzung hatten. Ich glaube, dass das eine Grundhaltung ist, der wir uns alle annähern sollten, die auch für uns hier gilt. Wir leben hier in einem extrem begünstigten Winkel der Welt. Es geht uns verhältnismäßig gut im Vergleich zu dem, wie alle anderen Menschen, wenn man sich vorstellt, Kinderarbeit, Unterdrückung und Ähnliches in Zentralafrika, dann ist verständlich, dass es Menschen gibt, die ein besseres Leben haben, die diesen Anspruch, ein anständiges Leben zu führen zu können, zu Recht umsetzen, egal ob sie politisch verfolgt sind, ob sie durch Kriege vertrieben werden oder weil sie in Armut keine Zukunftsmöglichkeiten sehen. Dementsprechend aus unserer Sicht, aber auch aus Sicht des internationalen Menschenrechts, stellt die Frage sich nicht, ist Menschenleben zu retten? Das internationale Seerecht verpflichtet dazu. Ja, in einer optisch sehr schönen Darstellung schaut es so aus, jeder Staat verpflichtet den Kapitän eines seine Flagge führenden Schiffs, soweit der Kapitän ohne ernste Gefährdung des Schiffes, der Besatzung oder der Fahrgäste dazu imstande ist, jede Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten. Internationale Vereinbarung gilt natürlich. Selbst wenn die Kenntnis grundlegender Menschenrechte, also selbst diese dreiviertel- oder halbstündige Kurzeinführung, wie wir sie hier geben, für Politiker wie Kurz, Salvini, Orban, Kickl nicht Voraussetzung ist, es gibt auch einen einfachen Weg zu Antworten zu kommen. Es gibt zum Thema Seenotrettung. Seenotrettung ist Hilfe für in Seenot geratene Menschen. Zu den Tätigkeiten gehören Rettung von Schiffbrüchigen und Brandbekämpfung auf See etc. Da ist aufgeführt, welche internationalen Vereinbarungen es ist. Alle Küstenstaaten sind verpflichtet, Landung zu erlauben. Verpflichtung alle Schiffe und Besatzung. Und das Ganze geht ganz einfach. Das habe ich in der Hosentasche, heißt Wikipedia, ist dort nachzulesen für jemanden, der bemüht ist, seriös zu handeln. Diese gesamte Geschichte im Hintergrund sagt uns, aber klingt im ersten Moment extrem defätistisch. Wir gehen davon aus, es ist möglich, aktiv zu sein und zu handeln. Es ist möglich, sich zu wehren. Wir haben schon kurz erwähnt, Ackervorrat. Wir haben die EU-Verordnung zur Vorratsdatenspeicherung weggeklagt in mehreren Stufen. Wir haben mit einer sehr kleinen Gruppe begonnen. Wir haben am Schluss 106.067 Unterstützer bekommen. Also es ist durchaus das Echo da. wir können das tun, wurde weggeklagt.
Vielleicht hierzu noch, als wir das damals begonnen haben, am Anfang, als ich völlig aussichtslos, also 2009 angekündigt habe, am 1. Dezember 2009 im besetzten Audimax, ja, haben wir angekündigt, wir werden das gründen und die Vorratsdatenspeicherung anfechten, also das flächendeckende Sammeln aller Kommunikationsdaten von 500 Millionen Menschen in Europa. Wir haben gesagt, wir fechten das an, sind vielfach ausgelacht worden, nach dem Motto, gemeinsam sind wir unausstehlich, wenn man so will, haben wir uns mit vielen zusammengetan, auch mit viel Kompetenz, ja, Wisdom of Crowds heißt es so schön, auch in der Open-Source-Welt und haben was geschafft. Dazu haben wir aber diese 200, 300 Jahre Geschichtsentwicklung gebraucht, weil ohne die EU-Grundrechtecharta hätte der EuGH, der Gerichtshof der Europäischen Union, gar nicht den Hebel gehabt, sozusagen unsere die Richtlinie aufzuheben, was er das erste Mal in der Geschichte getan hat. Also es ist auch wert, das zu kennen, zu wissen, wofür unsere Mütter und Väter gekämpft, teilweise geblutet haben, weil wir heute die Verantwortung haben, mit diesen Instrumenten und Errungenschaften auch zu arbeiten.
Gut, zusammenfassend, in den Diskussionen ist immer wieder festzuhalten, nicht nur hier, nicht alles, was möglich ist, ist zulässig. Nicht alles, was zulässig ist, ist auch gesellschaftlich wünschenswert. Vieles, was nicht wünschenswert ist, ist zulässig und es geht darum, dass wir das gesellschaftlich Wünschenswerte gemeinsam gestalten. Das heißt, was wir fordern, ist
Sapere aude, hat der Kant gesagt, raus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wir haben es in der Hand, uns mündig zu machen, uns zu informieren und auch sozusagen mündige Bürgerinnen und Bürger zu sein.
Ja, damit schließt sich der Bogen kurz zu dem Bild am Anfang. Wir bewegen uns mit diesem sich selbst mündig machen auf der zweiten, auf der schwierigen Ebene des Denkens, die anstrengend ist, aber wenn man dann den einen oder anderen Erfolg hat, durchaus auch Lust bereiten kann und Befriedigung verschafft.
Genau. Informiert euch, zweifelt, glaubt's nicht alles, empört euch, wenn es sein muss. Wir freuen uns auf mehr. Danke.